Liebe Yoga-Lehrerinnen und Yoga-Lehrer, liebe Yoga-Freundinnen und Yoga-Freunde, ich heiße Sie und Euch recht herzlich willkommen zum Yoga-Kongress im Haus Yoga Vidya Bad Meinberg zum Thema Gesundheit und Weisheit, älter werden mit Yoga. Dieser Kongress ist der 11. Kongress des Berufsverbandes der Yoga Vidya Lehrerinnen und Lehrer. Und das Thema des heutigen Kongresses betrifft den am stärksten wachsenden Bevölkerungsanteil, nämlich die Menschen, welche die Mitte des Lebens überschritten haben. Es ist ja das Großartige am Yoga, dass es für alle Lebensstufen praktizierbar ist. Ist vielleicht die einzige Sportart, ich bitte um Verzeihung, dass ich das auch so nenne, vielleicht die einzige Sportart, die Menschen jeglichen Alters praktizieren können. Es gibt Mutter-Baby-Yoga, ja sogar vorgeburtlichen Yoga, man kann also schon Yoga üben, bevor man geboren ist. Es gibt Yoga im Vorschulalter, Yoga in der Grundschule, Yoga für Jugendliche. Es gibt das klassische Erwachsenen-Yoga, Yoga in den Wechseljahren, Yoga für Senioren. In Deutschland haben sich die verschiedenen Segmente des Yoga in unterschiedlichen Jahren etwas unterschiedlich entwickelt. So mindestens nach meiner Beobachtung war so im 60er bis 80er Yoga Jahre sehr viele, insbesondere die sanftes Yoga geübt haben, so vor allem in Volkshochschulen, das hieß so das Hausfrauen-Yoga, dann in den nicht nur, es gab auch anderes, aber es war, so nach meiner Beobachtung war das ein großer Schwerpunkt. In den 90er Jahren ist Yoga auch in die Fitnessstudios gekommen und forderndere, körperlich anstrengendere Yoga-Richtungen sind populärer geworden. Seit dem Jahr 2000 bestehen die anderen Yoga-Stile auch, aber vor allem Kinder-Yoga hat sich stark entwickelt. Dazu haben ja auch die Kinder-Yoga-Kongresse hier im Haus mit beigetragen. Wechseljahren-Yoga, modernerweise Hormon-Yoga genannt, wird stärker. Business-Yoga wird stärker, Yoga kommt in die Firmen. Und in den nächsten Jahren wird vermutlich das Senioren-Yoga von besonderer Bedeutung sein. Yoga für Senioren gibt's wiederum in verschiedenen Kategorien. Wenn ich mal so vier einteile, es gibt die sogenannten rüstigen Senioren, die eigentlich ganz normales Yoga üben. Vermutlich für die Mehrheit der Anwesenden, die ja Yogalehrer vermutlich sind. Diejenigen, die den Hauptteil von Yoga-Übenden ausmachen, wenn sie Senioren-Yoga in den Kursen bisher haben. Es gibt Senioren mit leichten Einschränkungen. Es gibt Senioren mit stärkeren körperlichen Gebrechen, wo die normalen Yogastunden stark abgewandelt werden müssen. Und es gibt bettlägerige Senioren, Pflegefälle, die auch Yoga praktizieren können. Und dort werden die Yoga-Übungen nochmal ganz besonders abgewandelt werden. Es gibt Yoga-Übungen und Möglichkeiten, Yoga zu praktizieren für Menschen jeglichen Alters. Und so ist es wichtig, zu lernen, worauf es zu achten gilt. Und eben nicht umsonst steigen gerade in den letzten Jahren die Angebote der Weiterbildungen von Yoga für Senioren wie auch Yoga-Therapie in den meisten großen Yoga-Richtungen in Deutschland und natürlich auch bei Yoga Vidya. Jetzt Yoga, hier jetzt erstmal im Sinne von Hatha-Yoga verstanden. Jetzt wird mir das Licht abgedreht. Yoga hier im Sinne von Hatha-Yoga zunächst mal verstanden, ist ja nicht der Name eines sehr konkreten Übungssystems, wie man es beispielsweise bei Fußball sagen könnte. Da ist es sehr klar, es gibt zwei Tore mit Regeln und irgendwie gilt es, den Ball dort reinzubringen. Sondern Yoga ist ein sehr breites und weites Übungssystem und auch gerade an diesem Wochenende werden ja Yoga-Lehrende und Yoga-Meister und Meisterinnen verschiedenster Traditionen hier sein und manche, die vielleicht bisher hauptsächlich in einer Tradition geübt haben, werden feststellen, dass da ganz unterschiedlich praktiziert wird und dass dort Yoga-Meister ganz unterschiedlicher Meinung sein können. und dass manche sich auch zu widersprechen scheinen und manchmal sogar sagen, dass das, was andere lehren, nicht so ganz das Richtige ist. Aber es sind dennoch große Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Richtungen und man kann gerade davon lernen. Und man könnte fast sagen, Yoga ist eine Art Sammlung von Grundsätzen für körperlich-geistige Übung. Da geht es zum einen an, jeder kann an sich arbeiten, egal wie und wo er ist. Und jeder, das, was er jetzt hat, ist jetzt für ihn das Richtige. Und er kann mit dem arbeiten, was jetzt ist. Es gilt, sich selbst kennenzulernen, den eigenen Körper und das, was tiefer ist als den Körper. Und man kann dann das, was man kennengelernt hat, weiter ausbauen. Da steckt auch immer die Vorstellung dahinter, da ist sehr viel möglich. Ich kann mich erinnern, als Swami Vishnu Anfang der 80er Jahre gesagt hat, dass auch Senioren weiter ihren Körper entwickeln können, praktizieren können, dass sie neue geistige Fähigkeiten entwickeln können und dass nicht mit 60, 70 das Leben, dein Lebensabend kommen würde, sondern dass gerade Menschen in dem Alter besonders sich weiterentwickeln können. Da war das noch nicht so in der Medizin verankert wie heute. Heute weiß man, Menschen jeglichen Alters können Neues lernen und an sich arbeiten. Und für mich persönlich war immer mit am schönsten, gerade als meine Erfahrungen Mitte und Ende der 80er Jahre, als ich sehr viel Senioren-Yoga unterrichtet hatte, wo ich sehr viele Gruppen hatte, wo Teilnehmer ab Anfang 70 bis Ende 80 dabei waren. Das war für mich sehr schön zu sehen, wie durch die Praxis von Yoga plötzlich die Lebensperspektive sich gewechselt hat. Heute ist es normal, dass Menschen mit 70 noch alles Mögliche machen. Ich habe jetzt auch Eltern, die sind Ende 70. Mein Vater war dieses Jahr bei den Olympischen Spielen in China, in Peking und irgendwie vor ein paar Wochen ist er woanders hingereist und er lernt alles Mögliche Neue. Heutzutage gilt es modern. Ende der 80er Jahre war es noch nicht so selbstverständlich. Hier in Bad Meinberg gibt es die Seniorenuniversität. Einiges in der Richtung ist bekannt. Aber das Yoga hilft dann nochmal in besonderem Maße, von einer Ebene anzusetzen, die besonders wichtig ist. Nämlich die Fähigkeiten auszubauen, die im Sinne nicht nur von körperlicher Leistungsfähigkeit, sondern eben auch von Energieausstrahlung und diese jugendliche innere Einstellung der Neugier. Zu allen Yoga-Übungen gehört dazu, dass Atmung eine wichtige Rolle spielt, Entspannung eine Rolle spielt, Bewusstheit, Konzentration eine Rolle spielt. Und dass es darum geht, eben eine Wirkung zu haben auf Körper, Energien, Emotionen, Geist. Und letztlich geht es beim Yoga darum, durchlässig zu werden für die tiefe innere Weisheit, durchlässig zu werden für eine Erfahrung von Einheit und Harmonie. Die moderne empirische Forschung zeigt aber auch, dass eine Menge der uralten Behauptungen der Yogameister bezüglich der gesundheitlichen Wirkungen von Yoga belegbar sind. Und so wird oft der Ansatzpunkt für Senioren-Yoga erstmal sein, dass Yoga heilt und dass Menschen wirklich merken, Yoga hilft bei diversesten körperlichen Gebrechen. Yoga verringert Rückenprobleme. Yoga hilft, Schlafstörungen zu überwinden. Und Yoga hilft, wenn man, und viele wissen, ältere Menschen können selten durchschlafen und machen sich deshalb Sorgen. Schon einfach, wenn man lernt, eine Tiefenentspannungstechnik zu üben, dann kann man zwei Schlafphasen wunderbar miteinander verbinden. Und das kann schon ein großer Effekt haben. Yoga hilft, Kopfschmerzen zu überwinden. Yoga hilft, Blutdruck zu senken bei Hypertonie. Yoga beugt Arteriosklerose vor und kann sie sogar bis zum gewissen Grad heilen. Yoga senkt die Wahrscheinlichkeit von Herzinfarkt und Schlaganfall. Und das Schöne ist auch, und Da ist oft auch mein Appell an Yogalehrer, diesen Aspekt auch zu beachten. Yoga ist auch sehr gut mit Schulmedizin kombinierbar. Es gibt eine Reihe von Studien, die zum Beispiel zeigen, dass Yoga bei Krebspatienten in der Bestrahlungsbehandlung und der Chemotherapie die Nebenwirkungen erheblich reduziert. Oder leichte bis mittlere, schwere Asthmafälle können durch Yoga allein dadurch von Asthma befreit werden. Wenn dennoch Cortison notwendig ist, ist weniger Cortison notwendig und die Nebenwirkungen sind geringer. Yoga ist bei der Rekonvaleszenz, nach Herzinfarkt und Schlaganfall, wo dann natürlich die schulmedizinische Behandlung zunächst im Vordergrund steht, ausgesprochen hilfreich, sodass immer mehr Herz-Reha-Kliniken ein Yoga-Programm mit aufnehmen. So ist in vielerlei Hinsicht diese Yoga-therapeutische Wirkung zunächst mal für viele Senioren ein Beginn des Yoga. Aber auch immer mehr Senioren wollen einfach etwas Neues ausprobieren, etwas Schönes machen, etwas, was Spaß macht. Ich kann mich erinnern, vor 15 Jahren hatte ich mal so einen Anruf gehabt, da hat eine Frau gefragt, ob sie in ihrem Alter noch Yogalehrerin werden könne. Die klang mir so jung und dann habe ich sie gefragt, wie alt sie denn sei und dann hatte sie gesagt, 42. Ich weiß nicht genau, was ich gesagt habe, aber irgendwo habe ich mein Erstaunen zum Ausdruck gebracht. Da hat sie gesagt, ja, sie hätte vorher Tennistrainerin werden wollen, da wurde ihr gesagt, sie sei zu alt. Gut, da werde ich vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Klassisches Hatha-Yoga wurde in manchen Teilen Indiens übrigens vor allem von Menschen ab 50 geübt. War mindestens in manchen Teilen Indiens noch nicht mal das für Jüngere. Ich kann mich erinnern, bei meiner ersten Indienreise bin ich mit Indern oft ins Gespräch gekommen und dort manche waren dann erstaunt, als sie hörten, dass ich Yoga machte. Die haben gesagt, du bist doch noch so jung. In ihrem Dorf wird man erst mit 50 mit Yoga anfangen. Denn im alten Indien heißt es auch, wenn man ab 50 Hatha-Yoga übt, dann kann die zweite Lebenshälfte schön werden. In klassischen indischen Schriften ist tatsächlich ein klassisches Lebensalter 100 Jahre. Ich glaube, in der Bibel ist es 120, dann in den Lebensstadien geht es bis auf 100. Und wenn man Yoga übt, dann kann die zweite Lebenshälfte geprägt sein von Energie, Weisheit und Erfüllung. Yoga ist natürlich, wie die meisten der Anwesenden hier wissen, nicht einfach nur Hatha-Yoga-Gesundheitssystem. Yoga ist auch und insbesondere ein spirituelles Übungssystem zur Erfahrung des inneren spirituellen Kerns, zur Erfahrung der Einheit. Yogis teilen dabei die Lebensalter in 4 Teile ein, streng genommen müsste man 5 sagen, und da werden ja einige Referenten darüber sprechen und ganze Vorträge darüber halten, weshalb ich mir hier kurz fassen will. So, die Vorstufe, die dort gar nicht mitgezählt wird, ist praktisch die Kindheit bis zum Alter von 8 bis 12 Jahren, die so im klassischen Indien vor allem dem Spielen vorbehalten ist. Dann das erste Lebensalter, wo eben Menschen von Bewusstheit geprägt sind. Das beginnt, ist eben wieder das sogenannte Brahmacharya genannt, die Zeit von 8 bis 12 bis zum Alter von etwa 20, 25, geht dann als die Lehrzeit, Beruf lernen, spirituelle Praktiken lernen, vieles lernen, philosophisch, idealistisch denken lernen und im klassischen Indien war das dann auch die Zeit, wo es gilt, auch einfach zu leben. Gut, in der heutigen Zeit ist dort sicher daraus der berufliche Aspekt und das Lernen geblieben und die heutige Jugend, wie man so schön sagt, bis 20, 25, ist heute auch wieder idealistischer geprägt, als mal zwischendurch es geheißen hat. Das zweite Lebensalter wird dann als Grahastya bezeichnet, das Familien- und Arbeitsleben, Kinder, Beruf, regelmäßige, aber eher mäßige spirituelle Praxis wegen den verschiedenen Verpflichtungen, Praxis, die dann erhöht werden kann am Wochenende oder an einer Woche, was auch im traditionellen Indien dann mit einer Pilgerreise verbunden war, wenn man in Ashram gegangen ist, um dort zu praktizieren. Und dann folgt das dritte Lebensalter, das dort als Vanaprastha bezeichnet wird, was irgendwann im Alter von 50, 60 beginnt. Und dort ist klassischerweise zwei Sachen besonders wichtig. Das eine ist die Lehrtätigkeit, das, was man erfahren hat, weiterzugeben. Und das würde durchaus dann zu der Anekdote vorher passen, dass es durchaus was Gutes wäre, wenn man dieses Alter erreicht, dass man dort zum Beispiel eine Yogalehrerausbildung macht. Oder hier in Bad Meinberg gibt es ja jetzt auch die Senioren-Uni und einer der Studiengänge nennt sich dann ehrenamtliches Engagement, wo praktisch Senioren dazu angeleitet wären, ihr Wissen weiterzugeben. Das ist ein Aspekt. Gut, und der zweite Aspekt in dem Alter ist eine intensivierte spirituelle Praxis. Dort hat man wieder mehr Zeit und da gilt es, diese Zeit zu nutzen. Dann folgt dann das vierte Lebensalter, das dort ab um die 75 in dieser klassischen Abfolge beginnt. Sannyas genannt, Rückzug, wo es dann gilt, mehr zu meditieren. Letztlich Vorbereitung auf den Übergang auf die rein geistige Ebene, also wo der im Tod der physische Körper stirbt. Und da heißt es, dass dies das schönste Lebensalter wird, wenn man die anderen Lebensalter vorher so gelebt hat oder mindestens Vanaprastha so vorbereitend gelebt hat. Man hatte ein erfülltes Leben, man hatte gelernt, man ist Idealen nachgegangen, man hat Familie gehabt, sich im Beruf engagiert, man hat das, was man gelernt hat, weitergegeben, man hat praktiziert, um seinen Geist weiter wach zu halten, Energie zu haben, sodass man nach einem erfüllten Leben die Meditation tief sein kann. Selbst wenn realistisch gesehen auch in Indien die klassischen Yogis in diesem Alter nicht mehr stundenlang gerade auf einem Kissen sitzen konnten, sondern kannte dort einige, die konnten, große Meister, die konnten noch mit 80, 85 lange gerade sitzen. Aber ich kenne auch einen, der ist jetzt inzwischen Anfang 90 und der meditiert eher so im Halbliegen. Aber wenn er meditiert, geht von ihm eine Schwingung aus, die geht durch die Wände durch. Das spürt man noch ein Stück weiter, was da für eine Ausstrahlung ist. Mindestens bilde ich mir das ein. Mindestens, wenn man ihn sieht, geht dort eine Freude und eine Ausstrahlung aus, die für mich immer wieder erstaunlich ist. So sind auch an diesem Wochenende einige Yogameister hier, die die 60 überschritten haben. Zum einen Nepal Lot, der ja gleich ein Grußwort sprechen wird. Zum anderen Sigmund Feuerabend, der Vorsitzende der Deutschen Yoga-Gesellschaft und er nennt sich gerne den dienstältesten Yogi in Deutschland, schon seit über 60 Jahren auf dem Yoga-Weg. Und wir freuen uns natürlich besonders, dass er an diesem Kongress hier sein wird. Und so zeigen insbesondere diese beiden, wie auch andere, ich sehe hier auch noch Professor Dr. Roderich Wasner, der auch, ich glaube, über die 60 inzwischen ist und auch einer, der Yoga-Lehrer ist, der seit vielen Jahren Yoga übt, praktiziert und zeigt, wie ein erfülltes Yoga-Leben in diesem Alter sein kann. Meine persönliche Beobachtung bei vielen Meister, Meisterinnen jenseits der 80, die ich getroffen habe, war immer, sie haben einen wachen Geist, sie haben eine Gelassenheit, eine Heiterkeit, ein Mitgefühl, eine Weisheit. Die meisten haben schon die ein oder anderen körperlichen Gebrechen. Ganz kann Yoga den Alterungsprozess auch nicht aufhalten, aber es ist für mich immer schön zu sehen, die spirituelle Klarheit, die da ist, die dann am meisten inspirierend ist. Und so freue ich mich, dass an diesem Kongress wir vieles hören werden über all das, was es heißt, Yoga zu lehren an Menschen jenseits der 50, 60, 70, 80 und was es heißt, in dem Alter auch zu praktizieren. Ich möchte schon mal besonders danken auch an Amba, Anna Popiel-Hoffmann, die diesen Kongress wieder organisiert hat. Ist es jetzt dein 10. Kongress, den du? 9. Kongress, denn nächstes Jahr ist dann der Jubiläumskongress für dich. Und sie hat die ganzen Referenten eingeladen, die Idee auch zu dem Thema gehabt. Und vielen Dank, dass du das jedes Jahr so wunderbar organisierst. Besonders begrüßen möchte ich die Ehrengäste hier. Zum einen Professor Dr. Albertin, Ehrenvorsitzender des Bad Meinberg e.V., der jetzt auch gleich nachher ein paar Worte zu uns sprechen wird. Thomas Schwartmann von der Stadtsparkasse und von der Stadtmarketing Horn Bad Meinberg. Gabi Stork vom Bad Meinberg e.V. Frau Ranert Hollensteiner sehe ich jetzt gar nicht. Dann Frau Murphy Witt von Brigitte Woman hier. Nein, angekündigt, aber jetzt nicht da. Aber Herr Hütte vom Stadtanzeiger hatte ich vorher gesehen. Genau hier. Und andere, die ich jetzt, bitte ich um Entschuldigung, wenn ich jetzt nicht alle wichtigen erwähne. Ich habe ein Grußwort von unserem Schirmherrn, Herrn Elmar Brok, der Mitglied des Europäischen Parlamentes ist, wie auch Vorsitzender des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten, und er stammt auch hier aus der Region Lippe, also im Kreis Lippe, wo wir ja hier uns befinden. Und ich lese gerade sein Grußwort vor. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Yoga-Freunde, ich hatte bereits mehrfach die Ehre und das Vergnügen, die Schirmherrschaft für eine Veranstaltung in diesem wunderbar gelegenen Yoga-Zentrum zu übernehmen. Auch diesmal habe ich mich gerne dazu bereit erklärt, gerade weil auch ich sicherlich viel von dem diesjährigen Signe Gesundheit und Weisheit älter mit Yoga lernen kann oder älter werden mit Yoga lernen kann. Deswegen würde ich mich sehr freuen, bei Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt vorbeischauen zu können. Bin mal gespannt. Leider kann ich nicht an der Eröffnungsveranstaltung teilnehmen, da ich als Co-Vorsitzender des Deutsch-Ungarischen Forums eine Konferenz in Berlin leite. Yoga als Lebensart ermöglicht, Geist und Körper in Einklang zu bringen, und in dieser schönen Umgebung dürfte es leicht fallen, auf natürliche Weise das körperliche und seelische Wohlbefinden zu steigern. Der große Zuspruch, den dieses Zentrum findet, spricht für den Erfolg. Das diesjährige Thema steht ganz im Zeichen der Zeit, die demografische Entwicklung in Europa und vor allem auch in Deutschland hin zu einer immer älter werdenden Gesellschaft stellt die Politik vor viele Herausforderungen. Dabei bietet die Entwicklung auch sehr großes Potenzial. Yoga wiederum bietet viele Möglichkeiten, die Chancen des Älterwerdens zu stärken und das Leben voll Energie und Ausgewogenheit auch bis ins hohe Alter lebenswert zu halten. Ich wünsche Ihnen für diesen Kongress viel Erfolg, Freude, interessante Diskussion und lehrreiche Vorträge. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Elmar Brok. Der Landrat Friedel Heuwinkel, der sonst, wenn er eingeladen war, immer auch gekommen ist, konnte diesmal leider nicht kommen. Irgendwo ist ihm noch etwas Kurzfristiges dazwischen gekommen. Und so hat er auch ein Grußwort geschickt, das ich jetzt auch verlesen werde. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu dem heutigen Kongress Gesundheit und Weisheit älter werden mit Yoga und bedauere zugleich, nicht persönlich anwesend sein zu können. Nichtsdestotrotz möchte ich Ihnen einige persönliche Worte und Gedanken meinerseits nicht vorenthalten und bedanke mich auf diesem Wege bei Herrn Bretz ganz herzlich dafür, dass er Ihnen diese in meinem Namen übermittelt. Ich begrüße es sehr, dass am heutigen, diesem Wochenende viele Vorträge und Workshops bezüglich der Bedeutung des Yoga innerhalb der Gesellschaft, vor allem in Bezug auf den demografischen Wandel unserer Zeit, vorgetragen bzw. veranstaltet werden. Eine besondere Lebensweisheit besagt, wenn man sein seelisches Wohlbefinden von jemand anderes abhängig macht, dann ist das so, als würde man unaufhörlich Achterbahn fahren. Dies ist die eine Seite der individuellen Persönlichkeit und ist damit in Verbindung stehenden Wohlbefinden eines Menschen. In sich beruhen, Gelassenheit und Ausgeglichenheit, all das ist zunächst unabhängig vom Alter. Die andere Seite dessen bezieht sich auf den folgenden Aspekt. Tatsächlich wird sich das Verhältnis von alt und jung zukünftig verändern. Was bedeutet das für die Bevölkerung? Lassen Sie mich einige Fakten bezüglich des demografischen Wandels und dessen Verhältnis von jung und alt heute bis zum Jahr 2025 nennen. Das ist jetzt auch für Yogalehrerinnen, Yogalehrer wichtig. Motiviert vielleicht noch mehr, sich in der Richtung weiterzuentwickeln. Der Wandel ist dramatisch. 2025 wird es nach der Bevölkerungsvorausberechnung des Nordrhein-Westfälischen Landesamtes für Statistik einen Anstieg von 70% in der Gruppe der Hochaltrigen, das heißt der 80-Jährigen und Älteren, geben. Gegenwärtig leben in Ostwestfalen-Lippe, also hier, wo wir uns befinden, 94.476 Menschen in einem Alter von über 80, wenn da nicht gerade eine gestorben ist. Die Prognose für 2025 geht von circa 161.000 hochaltrigen Menschen aus. Also von 94.000 auf 161.000. Diese Entwicklung hat Folgen für die Gesundheitsversorgung und daher ist es für jeden Einzelnen wichtig, möglichst auf die Gesundheit und das sowohl körperliche als auch seelische Wohlbefinden zu achten. Denn ein langes Leben bedeutet nicht unbedingt ein höheres Maß an Lebensqualität. Zur Sicherung der Versorgung in ländlichen Gebieten besteht ein hoher Bedarf an sinnvollen Vernetzungen und Kooperationen zwischen Kliniken, niedergelassenen Ärzten und Pflegediensten. Erfolgreiche Kooperationsmodelle helfen, den sich abzeichnenden Versorgungsengpässen auf dem Land entgegenzuwirken. Dies sind Lösungsansätze, die eine Gesundheitsregion wie die unsere zu ergreifen hat. Jedoch muss auch der Einzelne wesentlich zu seinem Wohlergehen beitragen. Dieses Thema betrifft uns als eigenständige Menschen alle, denn älter werden wir alle. Yoga bietet sicherlich eine wunderbare Möglichkeit, für die Einzelperson in sich zu gehen, sich auf sich selbst zu konzentrieren und sich somit ein Stück weiter kennenzulernen. Es ist bekannt, dass unsere Kultur von der fernöstlichen Philosophie und der daraus resultierenden Lebensweise noch einiges lernen kann. Ich bin davon überzeugt, dass der diesjährige Kongress viel dazu beitragen wird, dass viele von Ihnen sich, sofern Sie sich bisher lang noch nicht allzu sehr mit Yoga beschäftigt haben, in Zukunft noch intensiver dafür interessieren und begeistern werden. Ich möchte zuletzt auch Herrn Elmar Brok dafür danken, dass er die Schirmherrschaft für diesen Kongress übernommen hat. Ich wünsche Ihnen allen viel Vergnügen und neue, erlebnisreiche Erkenntnisse über Yoga und seine positiven Auswirkungen auf die Gesundheit. Vielen Dank, Ihr Friedel Heuwinkel. Dann freue ich mich, dass Professor Dr. Albertin jetzt ein paar Worte zu uns sprechen wird. Professor Dr. Albertin ist Ehrenvorsitzender des Bad Meinberg e.V., Universitätsprofessor mit Kontakten in die ganze Welt, auch Vorsitzender von einem wichtigen Tierschutzverein der Tat. Professor Dr. Albertin setzt sich seit vielen Jahrzehnten dafür ein, dass die Gesellschaft menschlicher wird, lebenswerter wird, und er ist für mich immer ein Beispiel für jemand, der praktische Weisheit besitzt, hohe theoretisches Wissen, praktisches Wissen und ein wunderbares Herz. Und Professor Dr. Albertin hat uns hier unterstützt, seit wir hier Pläne gefasst haben, nach Bad Meinberg zu ziehen. Er hat uns hier viele Kontakte geschaffen und ermöglicht, und auch dafür möchte ich Ihnen ganz herzlich danken. Und er hat auch bei der Eröffnung des Hauses dann die Eröffnungsrede gehalten, und so ist es schön, dass er nach 5 Jahren auch wiederum zu uns spricht, was er auch zwischendurch öfters gemacht hat.
Also, lieber Herr Brez, mich beschämt Ihre Laudatio. Das ist ja schon fast ein Teil meines Grußwortes. Ich verspreche Ihnen aber, dass das Grußwort wirklich kurz sein wird. Ich weiß erst seit gestern Abend, dass ich eins Ihnen entbieten soll, weil ja Ausfälle zu beklagen sind, die wir in langen Grußworten aber trotzdem hier präsent gehabt haben. Und ich habe auch gestern Abend nicht mehr nach diesem langen Referat aus dem ersten Kongress gesucht, damit, sonst hätte ich Sie vielleicht damit malträtieren wollen, sondern ich mache das wirklich kurz und darf zunächst als langjähriger Meinberger sagen, dass das Yoga-Haus für den Kurort ein echter Glücksfall ist. Und der Superlativ von dem größten Yoga-Haus Europas ist ja seriös, wie Sie alle wissen. Man kann sagen, es holt die weite Welt nach Meinberg herein. Ich nenne eine Episode als Beispiel. Meine Frau und ich hatten Freunde aus der Sorbonne. Wir gingen durchs Sylvaticum und die wollten natürlich anschließend auch hier hereinsehen. Die damalige Öffentlichkeitsreferentin, das war noch Gabriele Wennekes, führte uns durch das Haus. Sie öffnete irgendwo einen Übungsraum, ganz leise natürlich, wo man gerade gymnastisch oder meditativ tätig war. Und sie sagte, die Yogalehrerin ist eine Französin. Und wenig später bummelten wir durch das Sylvaticum erneut und uns begegnete Frau Brez mit einem befreundeten Ehepaar aus den USA. Das meine ich mit dieser Aussage, dieses Haus holt die weite Welt zu uns herein. Das Mitarbeiterteam, das ja wächst, dieses große Mitarbeiterteam, aber auch die Gäste und Seminaristen haben sich wirklich in Meinberg, in der ganzen Stadt und in der Region ein Sympathiefeld erobert. Das möchte ich einfach so kurz sagen, ich könnte das gern ausschmücken. Und ich will auch noch sagen, dass die Werbung dieses Hauses äußerst attraktiv und effektiv ist. Die Meinberger haben daran gelernt und ihr Bekanntheitsgrad ist nicht zuletzt durch das Yoga-Haus wesentlich erhöht worden. Wir wissen alle, jedenfalls alle, die mit Yoga, mit diesem Haus zu tun haben und andere lernen es, dass Yoga eine Lebensphilosophie ist und eine Lebenshaltung, von der man sagen kann, dass sie wissenschaftlich äußerst fundiert ist. Ich habe hier sogar gelernt, dass Meditation messbar ist. Die Standortwahl, die also Herr Brez und seine Gattin getroffen haben, ist wirklich eine äußerst weise Entscheidung. Und nicht zuletzt aus Gründen der gesunden Umwelt dieser Region, von der man sagen kann, dass sie im Sinne der Gesundheit große Vorteile hat. Sie wissen ja von den örtlichen Heilmitteln, Sie wissen von der trockenen Kohlensäure vermutlich, die hier das in der Welt weltweit das größte trockene Kohlensäurevorkommen darstellt, das wir haben, das jedenfalls balneologisch genutzt wird. Und Sie wissen vom Moor. Und ich will Ihnen jetzt, ich habe ja versprochen, das Grußwort solle kurz sein, nur einen ärztlichen Beleg, ärztlich gesicherten Beleg einmal vortragen, übrigens aber aus dem eigenen Aufsatz, nicht aus Fremden, aus der Jubiläumsschrift für Meinberg vor einigen Jahren. Der Kurdirektor muss heute fehlen, er ist der Herausgeber. Und in diesem Aufsatz erwähne ich aufgrund der schriftlichen Quellen einen Sanitätsrat Dr. von Hoffmann. Das war ein ideenreicher und innovationsfreudiger Arzt und Brunnenarzt. Und er hielt einen Vortrag 1903 im Dezember anlässlich eines Ärztekongresses der Versicherungsanstalt in Hannover. Und er schilderte natürlich seine Arbeit und seine Erfolge mit Gruppen von Herzkranken und solchen, die rheumatisch erkrankt waren. Und er hat dabei auch eine Passage gebracht, von der ich behaupten würde, dass sie heute noch das Außenmarketing beflügeln könnte hier in Meinberg, wo er schildert, wie gut das Klima hier, die Höhenlage und manches, was zu klimatischen Bedingungen gehört, sei. Das heißt, Sie haben schon auch hier das richtige Reiseziel getroffen und Sie werden es vermutlich im Laufe des Wochenendes noch mehr spüren. Ich darf jetzt mal diese Sätze vorlesen und das ist dann auch schon das Ende des Grußwortes. Zitat: Meinberg hat inmitten des Lippischen vom Teutoburger Wald einerseits und den Höhenlagen der Weserberge andererseits begrenzten Berg- und Hügellandes eine geschützte, waldige, mittlere Höhenlage von 210 Metern über dem Meere. Die reine Landluft ist erfrischend und nervenstärkend und regt schon an und für sich den Stoffwechsel mächtig an. Ich will nur darauf aufmerksam machen, dass das für Herzkranke früher so berühmte Palanza am Lago Maggiore genau 210 Metern über dem Meere liegt und ebenfalls eine außerordentlich erfrischende, nervenstärkende und fast vollständig keimfreie Atmosphäre hat. Sie sehen also, Sie haben das direkte Ziel gewählt, ohne den Umweg über den Lago Maggiore zu machen. Und ich wünsche Ihnen ein wirklich schönes und ertragreiches Wochenende und bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank, Professor Dr. Albertin. Ihr seht, wir sind in einer ganz besonders günstigen Gegend, auch für Gesundheitswirkungen. Und ich glaube, die meisten der Anwesenden haben das ja schon mehrmals auch erfahren. Jetzt freue ich mich, dass Nepal Lot uns ein paar Worte sagen wird und auch ein kleines Eröffnungsritual machen wird. Nepal Lot ist Vorsitzender der deutsch-indischen Hindu-Gesellschaft. Er ist Yogameister, Yogalehrer, Ausbilder, Lehrbeauftragter an der Universität in Bremen. Er lebt schon seit vielen Jahrzehnten in Deutschland und hat auch in seinem Leben die verschiedenen Stadien eines Yoga-Lebens gelebt. Und er war auch vor 2 Wochen bei der Eröffnung unseres neuen Hauses Yoga Vidya Nordsee dabei gewesen, hat dort die Eröffnungsrede gehalten. Und so freuen wir uns, dass du an diesem Wochenende wieder hier bei uns bist.
Bevor ich meine Rede und Begrüßung beginne, trinke ich einen Schluck Wasser. Deswegen das Wasser. Wasser ist ein wichtigste Lebensmittel für uns alle. Und Wasserversorgung, Reinhaltung des Wassers ist so wichtiger geworden als eh vorher. Und zweitens, der Umwelt zuliebe und Gesundheit zuliebe, sollte man Yoga täglich oder Sonntag praktizieren. Wer Yoga praktiziert, leistet einen großen Beitrag für die Umwelt, Gesundheitserhaltung und eigene Gesundheit. Und zweitens, Yoga ist eine Nahrung für unsere Seele und Geist. Und diejenigen, die Yoga praktiziert haben, haben sie bestimmt erfahren. Jetzt will ich Sie alle begrüßen. Verehrte Ehrengäste, liebe Referenten und Kolleginnen und Kollegen, lieber Sukadev, ich grüße Sie alle auf Indisch Namaste. Namaste, so nahe wie möglich zu sein. Dieser Kongress ist ein ganz besonderer Anlass. Deswegen grüße ich Sie mit achtgliedrige Namaste. Das heißt, 8 Körperteile mit dem Boden zu berühren und dass Sie hierher gekommen sind, das zu würdigen. Für mich ein großes Fest, wenn ich hierher komme. Sukadev hat gerade erwähnt, ein Eröffnungsritual in Halingasil gemacht hat. Ich als gebürtiger Inder, als ich sah, mit welcher Begeisterung und welcher Fähigkeit Sukadev das Ritual vollzogen hat, das war für mich ein so herzenberührendes Erlebnis. So eine Persönlichkeit, was wir hier haben, ein großes Glück für die Yoga-Praktikerinnen und Praktiker und auch für die Menschen, so Yoga-Kursus teilzunehmen. Ich grüße dich ganz herzlich, Sukadev, für deine Fähigkeit und seine so Initiative, Haus Yoga Vidya, verschiedene Zentren, verschiedene Stadtteile zu eröffnen. Heute, dieses Jahrhundert, brauchen wir mindestens 1 Milliarde Yoga-Lehrerinnen und Yoga-Lehrer. Weil wir haben große Defizit, das Kongressthema Weisheit und Yoga ganzes Leben lang, das heißt, von Wiege zur Ware kann man Yoga praktizieren. bevor man geboren ist, das Kind steht ja im Kopfstand. Und wenn man letzten Atemzug hält, liegt da in Shobha Asana. Daher ist Yoga, sagt, wir werden nicht alt, nur reifer und reifer. Und durch Yoga-Praxis können wir unser Reifenalter, unser Leben sinnvoll gestalten und erleben und verleben. Das Universum ist eine Universität, die Welt ist eine Schule, Rituale, Yoga und Meditation sind Mittel, um ganzheitliche Harmonie und universelles Bewusstsein zu erlangen. Wenn wir universelles Bewusstsein erlangt haben, dann haben wir auch fast unsere Ziele erreicht, weil wir Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft vergegenwärtigen können. Und Yoga-Praxis würde auch uns eine zusätzliche Qualifikation bringen, umweltbewusster zu leben. In diesem Sinne, hier haben wir vegetarische Küche. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, 1 Kilo Fleisch zu produzieren, brauchen wir 17.000 bis 18.000 Liter Wasser. Das ist eine ganze Menge. Ich meine nicht, dass man Fleisch nicht essen soll, aber wenn wir essen so pro Jahr über 60 Kilo, wenn wir, sagen wir von 60 Kilo 25% reduzieren, dann leisten wir einen großen Beitrag für die Umwelt. Ich meine, die Yoga-Lehrerinnen und Lehrer auch eine Umwelt und Lehrer geworden in diesem Sinne. Und jetzt möchte ich durch das Ritual unseres Kongresses eröffnen. Das Ritual werde ich hier vollziehen. Yoga kennt kein Alter. Die Kinder sind so Kinder Gottes. Und die Yoga-Praktiker achten sie sehr kindliche Persönlichkeiten und liebevoll, respektvoll gehen sie mit den Kindern um. Und deswegen haben wir hier sowohl für so Großeltern und Kinder zusammengebracht, dass es nicht eine Differenz entstehen soll. Großeltern sind so reif für Seniorenresidenz. Nein, sondern Großeltern bleiben zu Hause und sie freuen sich mit dem Enkelkinder. Und hier beide sind Yoga-Lehrerin. Ja. Beide sind Yoga-Lehrerin, Yoga-Lehrer. Ich freue mich ganz besonders. Und Wir beide sollen diese Gelände zu überreichen. Ja, so. Das ist ein Ausdruck für Verbundenheit, sowohl mit Großeltern und Enkelkinder herzlich miteinander verbunden. Diese Rosen sind ein Symbol für die Seele, für die seelische Verbundenheit. Und die gleiche Verbundenheit, komm mal bitte her, so, komm mal an die Seite. Und gleiche Verbundenheit drückt auch die Großeltern an die Enkelkinder, genauso mit einer Blumengirlande. In Yoga-Tradition haben wir auch viele, viele Rituale in jedes ganzes Jahr verteilt. Das kann man auch so praktizieren und einführen. Das würde so bewusst machen, dass Senioren, Großeltern und Kinder herzlich miteinander verbunden sind und entwickeln sie neue Gefühle. Und jetzt die Großeltern. Geben Sie uns zwei Girlande, die Enkelkinder. Ja, so, guck mal. Ja. In reifen Alter, verschenkt man so Bhagavad Gita, Essenz des Yoga-Philosophie. Und dort finden wir viele, viele Inspirationen, wie man das Leben planen und gestalten solle und wie wir unseres Abschied nehmen sollen. Einheit in Vielfalt zu sehen, bekommt man Trost in Bhagavad Gita. Eine tägliche Lektüre für alle. Wie auch Shukadev erwähnt hat, in Indien sagt, sie sind zu jung, Yoga zu praktizieren. Aber mindestens ab 50. Lebensjahr sollte man täglich Bhagavad Gita lesen. Wenn noch nicht Schüler, wäre auch gut, aber es besser. Und in diesem Sinne wollen wir zwei Bhagavad Gita schenken für unsere Großeltern. Ja. So, unsere Danke auszusprechen wollen wir. Unser großer Meister in dem Sinne, weil viele Menschen bewegt hat, Yoga zu praktizieren und Shukadev eine Blumengirlande überreichen und Shiva Kami. Lieber Shukadev, ja. Shiva Kami, du hast viel geleistet, viel Glück und Erfolg wünschen wir von Herzen. Für die Blumenkette sind wir mit euch herzlich verbunden. Shukadev, du hast viel bewegt und wünschen wir viel Energie und Kraft für die Arbeit. Wir sind immer dabei, wenn wir irgendwie etwas helfen kann. Durch diese Blumenkette-Überreichung drücken wir unsere herzliche Verbundenheit mit dir. Subramaniam. Jetzt will ich fünf Kerzen zünden, fünf Elemente, und der Wunsch ist, uns innen her vorhanden, gegenseitig so mehr kontaktieren und kommunizieren. Deswegen ist der Kongress. Und durch das Feuer symbolisieren wir unsere negative Kräfte positiv umzuwandeln, damit wir, was hier geboten wird, besser in uns aufnehmen können und weitergeben zu können. Und danach werden wir alle aufstehen, gegenseitig umarmen, einmal linke Seite, einmal rechte Seite, nochmal linke Seite und rechte Seite, und sprechen wir den Spruch aus: Gesundheit und Freude, Harmonie und Frieden. Stehen wir alle auf, umarmen wir gegenseitig und sagen wir: Gesundheit, Freude, Frieden und Harmonie. Gesundheit, Freude, Frieden.
Nikolaus, ich lass dich nicht los. Gesund.
Freude.
Ja, vielen Dank, lieber Nepal, für dieses wunderschöne Begrüßungsritual. So möge, wie die Rosen ausdrücken, unsere Seele hörbar werden. Und so möge das Licht von Weisheit und Freude uns erfüllen. So ist der Kongress eröffnet und ich wünsche uns allen eine wunderbare Gelegenheit zum Kennenlernen verschiedener Aspekte des Yoga. Kongress sind wunderbare Gelegenheiten, andere Yoga-Lehrende und Übende kennenzulernen, wunderbarer Austausch, und es ist gerade bei den Yoga-Vidya-Kongressen eben auch eine Gelegenheit, viel zu praktizieren. Und so wollen wir auch mit diesem Kongress, wie mit allen Kongressen und eigentlich mit allen Yoga-Veranstaltungen, auch eine große Energie des Friedens erzeugen, ein Lichtfeld schaffen, welches in aller Welt ausstrahlen soll. Und so wünsche ich uns allen, dass wir eine besondere Inspiration bekommen, um nachher dieses Licht und die Freude und die Energie, die die meisten bei solchen Kongressen erfahren, anschließend in die ganze Welt oder wo auch immer ihr hinkommt, weiterzugeben. Vielleicht gerade noch für mich und vielleicht auch für die Presse ein paar kurze Fragen. Wer der hier Anwesenden ist Yoga-Neuling? Mal Arm heben. Wer ist Yoga-Lehrerin oder Yoga-Lehrer? Mal Arm heben. Wer ist zum ersten Mal hier im Haus Yoga Vidya? Euch besonders herzlich willkommen. Wer hatte einen Anreiseweg von mehr als 3 Stunden? Von mehr als 5 Stunden? Auch euch nochmals ganz besonders herzlich willkommen hier. Und noch ein paar praktische Sachen, wer sich noch nicht eingetragen hat, so nach dem Vortrag von Professor Mitwede, ist er eigentlich schon da? Da, genau. Es geht ja jetzt gleich in einem über zum dem Vortrag. Dort nach dem Vortrag wird es eine Pause geben, sodass ihr euch eintragen könnt in die verschiedenen, für die verschiedenen Seminare und Workshops. Wir haben erweiterte Essenszeiten, vielleicht auch eine Bitte, falls ihr mal kommt und geht zum Essen und da sind lange Schlangen, ihr könnt euch natürlich gerne anstellen, manchmal ergeben sich dort die schönsten Austausche, aber manchmal ist es auch besonders eine gute Gelegenheit, einfach 5 Minuten oder 1/4 Stunde später wiederzukommen. Die Küche legt die ganze Zeit Neues aus. Es gibt lange Essenszeiten. Also ihr bekommt immer etwas. Dann wurde ich gerade gebeten, noch etwas anzukündigen. Räume für heute sind festgelegt und auf den Listen und Plakaten eingetragen. Und im Lauf des Nachmittags werden die Räume für den ganzen Kongress festgelegt und auf Listen und Aushängen eingetragen. Und es gibt Raumänderungen für die Programme morgen, insbesondere die Yogastunden am